Aktuell sind wir ja gerade mit den 10 Aussätzigen unterwegs. Ich möchte euch dieses Mal eine andere Bibelstelle an den Anfang stellen. Eine Aussage von Jesus. Jesus ist da unterwegs und predigt. Und dann geschieht seine Taufe durch Johannes im Jordan. Ganz großes Kino, richtig viel ist los. Aber dann kommt Johannes der Täufer ins Gefängnis. Und dann kommen ihm so Zweifel auf. Hey, wenn ich mit Jesus da unterwegs bin, also ihn da hab taufen lassen und er ja nun wirklich der Messias ist, warum passiert sowas, dass ich als tiefgeistlicher Mann, der Johannes, der ich ja nun Wegbereiter bin, da ins Gefängnis komme? Ist das richtig, so in der Gefangenschaft zu sein, vielleicht sogar auf dem Hintergrund irgendwann hingerichtet zu werden? Passt das überhaupt? Und deshalb ist für mich völlig verständlich, dass er dann Jünger losgesendet hat mit der Frage an Jesus. Und da heißt es dann in Matthäus 11, Vers 3. Die hätte ich jetzt auch für die Wand. Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann kommt die Antwort. Jesus antwortet und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Na, nun sind wir ein bisschen weit. Und sagt, was ihr hört und seht. Und jetzt der Nächste. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig seid ihr, wenn sie sich nicht an mir ärgert. Das ist das große Zeichen. Gottes Reich fängt an. Die Lahmen gehen, die Blinde sehen, die Aussätzigen werden rein und die Tauben hören und allen wird das Evangelium gepredigt. Das ist die Morgenröte des neuen Bundes. Da bricht der Lichtschein der Ewigkeit hinein in diese Welt. Und die Frage an uns heute ist, wie ist das mit diesem Lichtschein der Ewigkeit? Wo sind wir heute? Können wir mitarbeiten? Wie wird das bei uns in unserem Leben sichtbar? Was ist eigentlich unser Auftrag an uns, wenn dieses Reich Gottes anbricht? Und dazu schauen wir jetzt wieder auf diese Begebenheit aus dem Leben Jesu in Lukas 17, was uns die letzten Sonntage ja auch schon begleitet hat. Interessant ist hierbei schon der Anfang bei diesem Gedanken. Und es begab sich, als er nach Jerusalem, Jesus, wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Lukas 17, Vers 11. Jesus wandert. Das ist kein Wandern, denke ich, so wie die Touristen heute im Harz, die da hingehen und sich drüber freuen, wie schön die Landschaft aussieht, was sie da für eine schöne Gegend erkunden können. Nee, das wird eher so eine Wanderung gewesen sein, das habe ich jetzt gelernt. Letzten Sonntag waren wir, glaube ich, auf so einem Baumwipfelpfad, da stand das an der Seite dran. Eher so wie die Kiepenfrauen. Das waren welche, die Lasten von einem Ort zum nächsten getragen haben, durch den Harz hindurch und dabei die ersten Wanderwege, wenn man so will, geschaffen haben. Später, als sie als Transporter nicht mehr so benötigt wurden, waren sie dann eher Wanderführer. Aber in der Zeit, als sie eigentlich entstanden sind, waren das die Frauen, die gesagt haben, hey, wir müssen irgendwie sehen, wie wir an Geld rankommen. Wir bringen jetzt einfach die Sachen, die im Harz gebraucht werden. Damals war es nicht so einfach, mit Fuhrwerken dahin zu fahren. Von einem Ort zum anderen, hatten einen riesigen Sack auf dem Rücken und damit das Ganze getragen. Jesus, er macht sich auch auf, und zwar zu den Menschen hin. Seine Kiepe, also das, was er mitbringt, ist die Botschaft, die er weiterzusagen hat. Und dafür bricht er auf. Er ist nicht in Nazareth geblieben. Viele von uns sind ja auch hierher gezogen aus unterschiedlichsten Gründen, weil Betriebe zum Beispiel gesagt haben, hey, wir brauchen dich als Mitarbeiter bei uns, wir brauchen dich wegen der Ausbildung. Manche sind auch hergezogen wegen der Schönheit der Gegend. Man muss sagen, die haben einen gewissen Vorsprung gegenüber denen, die da geblieben sind, weil sie nämlich erlebt haben, was es bedeutet, entwurzelt zu werden, in andere Regionen, in andere Bereiche hineinzugehen, einen Aufbruch zu erleben, was es bedeutet, neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen zu sammeln. Und nun, wenn sie sich eingelebt haben, hoffentlich einen neuen Freundeskreis gefunden haben, ist auch wichtig, dass man sich einleben kann an dem Ort, dann erlebt man, wie es ist, mit Leuten dort ins Gespräch zu kommen. Jesus ist unterwegs gewesen, ist hingegangen, hat sein Zuhause aufgegeben und neue Menschen, neue Leute gesucht und ist ihnen begegnet. Und dann wandert er ja nach Samaria. Das waren die von außerhalb. Das waren nicht die reinen Juden. Das war eine Mischbevölkerung, nachdem Assyrien das Land erobert hat und die Oberschicht ausgetauscht hat. Sogar die Priester heirateten dann Frauen aus den dort angesiedelten Völkern. Und das ging ja nun mal gar nicht nach dem Jerusalemer Tempelkult. Und so wurde dort dann ein eigenes Heiligtum gegründet. Auf dem Berg Garizim, sehr nah an der alten Tradition des Alten Testaments dran. Aber es war eben ein Affront gegen den jüdischen Tempelkult in Jerusalem. Und hinzu kam, das kennen wir aus anderen Begebenheiten im Alten Testament, wenn da Ehepartner im Spiel sind, die andere Religionen haben, so gab es dann auch andere Götter auf den Bergen und in den Wohnungen. Ich meine, warum soll denn so ein Ehepartner unbedingt die Religion des anderen annehmen, und zwar in diesem Fall auch unbedingt die jüdische Situation? Deshalb hieß es, hey, ihr habt zwar Abraham als Stammvater, aber das Ganze wird verwischt durch die Ehe, durch das Umfeld. Ihr seid nicht wirklich jüdisch gewesen, so hieß es dort, durch diesen anderen Tempel, den ihr habt. Zum Teil sogar eine ganz fremde Kultur, die ihr im Laufe der Jahrhunderte dann entwickelt habt, eben die ganz Ausgestoßenen aus dem jüdischen Volk. Dort ist Jesus unterwegs, dort ist er hingegangen. Und nun geht diese Begebenheit mit Jesus weiter. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von ferne. Dort in diesem Dorf begegnete er nun den Aussätzigen. Das konnte bedeuten, dass sie schwer krank waren, unheilbar, hoch ansteckend, im fortgeschrittenen Stadium eklig. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Bild erinnert, das ich euch mal mitgebracht habe. Ein 24-Jähriger mit lepromatöser Lepra von 1886 fotografiert. Ein Bild von Wikipedia. Das sah nicht nett aus. Und deshalb grüßten sie Jesus von ferne. Und damit bekommt das Problem eine ganz andere Ebene. Es geht um die Ebene der Sozialisation. Welche Kultur ist es denn, in die ich hineingekommen bin? Und selbst diejenigen, die umgezogen sind, ich habe es ja vorhin erwähnt, die haben da einen gewissen Vorsprung, weil sie erleben, ja, selbst wenn man innerhalb von Deutschland umzieht, ist die Kultur in den Orten halt unterschiedlich aus den Erfahrungen, aus den Geschichten, die sich ergeben hat. Und man kommt in eine andere Kultur hinein. Das ist nicht ganz so krass, als wenn wir jetzt irgendwo in den Iran ziehen würden oder solche Länder. Aber es ist eben etwas anderes. Und als sie nach Samarien gegangen sind, Jesus dorthin gegangen ist, war das schon eine deutlich andere Kultur, als wenn er nur von einer Stadt zur nächsten ging. Gemeinde als Gemeinschaft ist wichtig. Wir sind ja eine Familie, deshalb nennen wir uns manchmal Brüder und Schwestern, weil wir sagen, wir haben einen gemeinsamen Vater im Himmel, der uns zu einer Familie macht. Und das findet dann Ausdruck eben in diesem Bruder und Schwestern, dass wir alle Kinder Gottes sind. Und das ist auch eine gute Sache. Aber eine Familie bedeutet eben auch eine Kultur, bedeutet gleiche Werte, die man irgendwo hat, Herangehensweisen, die sich sogar innerhalb von unterschiedlichen Gemeinden unterschiedlich herausgebildet haben, aber eben etwas, was Verbundenheit dann auch schafft. Ganz deutlich merkt man innerhalb der Familie die Kultur, zum Beispiel daran, wie die Kinder ins Bett gebracht werden. Wenn mal jemand Baby gesittet hat oder bei jemandem anders Kinder ins Bett gebracht hat, dann weiß der, das kann völlig unterschiedlich sein und die Kinder fordern das auch ein, wenn es nicht so ist, wie es die Mama oder der Papa immer gemacht haben. Jede Gruppe bildet eine Kultur heraus und so auch die Gemeinde. Und Jesus sagt nun, es ist gut, wenn ihr eure Kultur habt, aber es geht darum, hinauszugehen zu den anderen, auch in die anderen Kulturen hinein. Und damit meine ich nicht nur Iran oder solche Sachen, wo wirklich ganz andere Kulturen sind, sondern auch zu euren Nachbarn hin, bewusst zu Vereinen zu gehen, bewusst zu den Menschen im Umfeld und in deren Kultur hineinzugehen. Und die kann sich sehr groß auch unterscheiden von unserer Kultur, die wir haben. Ich meine, in der Politik wurde ja mal gesagt, vor einigen Jahren, dass man ja ob es eine deutsche Leitkultur gibt. Und da stellt sich dann die Frage, was ist denn nun unsere Leitkultur? Ist es nun Roland Kaiser, Santiano oder Sarah Connor, die bei uns auf dem Pfalz Open Air gespielt haben? Wer ist denn unsere Kultur? Manche sagen, bei dem einen wunderbar, bei dem anderen boah. Was macht denn nun die Kultur dort aus? Was ist denn unsere Leitkultur? Ehe, Lebensgestaltung kann bei unseren Nachbarn ganz anders sein als bei uns. Wenn da andere Einstellungen sind, wenn das deutsche Band zu Israel und durch unsere Geschichte zum Beispiel nicht verstanden wird, was ist denn dann unsere Kultur? Jesus ist ganz nach draußen gegangen. Ganz in einen anderen Bereich hin, wo eben seine Kultur nicht unbedingt verstanden wurde und trotzdem ist er dort hingegangen. Und jetzt kommt für mich das ganz Besondere an diesem Text. Was er dort tut, ist, dass es um keine Predigt geht, sondern um Zuhören. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Und als er sah, sprach er zu ihnen, geh hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Merkt ihr, er fängt gar nicht mit der Predigt an, sondern er hört zu. Es ist leichter, jemanden voll zu texten, als wirklich zuzuhören. Jesus hat doch viel Grund für eine Predigt, der hat doch was zu sagen, der hat doch eine Botschaft, die er ihnen eigentlich weitergeben möchte. Glaubt ihr an den richtigen Gott? Habt ihr ordentliche Ehen? Wer weiß, was er noch alles ihnen so sagen könnte? Und außerdem, wenn man was erzählen kann, dann kann man auch ein Gespräch zum Laufen bringen, dann kann man auch miteinander was sagen und dann läuft das Gespräch und es gibt keine peinlichen Pausen, wo man sich gegenseitig anschweigt. Aber den Auftrag, den Jesus hier mitbringt und den Jesus hier ausführt, ist zuhören. Was haben diese anderen ihm zu sagen? Was haben diese von Gott geliebten Menschen ihm zu sagen? Wo ist ihre Not? Überraschend ist hier, Christus wird nicht abgelehnt. In der schweren Krise kommen sie zu ihm. Ich habe es in Heidenau erlebt, dass Menschen aus dem Umfeld der Gemeinde in große Not gekommen sind. Bei einem ist ein Kumpel ins Gefängnis gekommen und daraufhin ist er zur Gemeinde gekommen und hat dort gemerkt, hey, hier finde ich ein offenes Ohr, hier werde ich ernst genommen. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, sind wir bereit, wenn der andere so eine ganz andere Kultur mitbringt, wenn der vielleicht eine Alkoholfahne hat, dass es nicht angenehm ist, neben ihm zu sitzen, weil er eben morgens nicht geduscht hat und einen gewissen Geruch dann mitbringt. Wenn er unsere schönen Sitze dreckig macht, wie ist das dann mit ihm? Geliebte Menschen Gottes, deren äußere Fassade nicht so stimmt, wie wir es gerne hätten. Für mich ist die Frage, können wir wirklich darüber stehen? Kann ich darüber stehen? Weiß ich, wie meine Situation vielleicht in 10 Jahren ist? Welches deine Situation dann ist? Ob du vielleicht derjenige bist, der dann die Hilfe braucht und das Duschen für dich ein unüberwindbares Problem sogar darstellt? Er wird auch von Jesus geliebt. Er ist für ihn wertvoll, auch wenn er nicht meiner, nicht unserer Kultur entspricht. Unser Ohr ist gebraucht. Vielleicht ist dieses Beispiel in unserem Umfeld seltener, da unsere Nachbarn nicht unbedingt obdachlos sind. Allerdings eine Begebenheit aus Wasbüttel. Da war ich überrascht, als ich dort mit dem Bürgermeister gesprochen habe. Denn Wasbüttel war nun ein Ort, der wirklich sehr reich war. Die haben mir mal erzählt, der Bürgermeister, dass die extra die Grundstückspreise hochgehalten haben. Ganz bewusst, weil sie gesagt haben, wir wollen nur, dass die reichen Leute von VW dorthin ziehen. Und das konnte man dann auch an den Straßen sehen. Jeder, der mindestens 2 Autos mit Wolfsburger Kennzeichen dort hatte, am besten so ein V oder weiß nicht mehr, was noch das zweite Ziffern war. Das bedeutet, das war jemand, der 2 Dienstwagen von VW kriegte. Und das bedeutet, der war mindestens Abteilungsleiter oder noch höher. Das waren Leute mit einem Einkommen, was wo ich mein Gehalt immer noch vermehrfachen kann, bis ich an deren Gehalt irgendwo rankomme, was die gekriegt haben. Also wo es nicht nur darum ging, die haben ein paar Prozent mehr, sondern die haben wirklich doppelt oder dreifach so viel. Das war für die eher üblich. Da gab es dann Jahresgratifikationen in der Größe, von der sich anderen Leute zumindest ein Auto, wenn nicht gar ein Haus kaufen. Also damals war das so. Und dementsprechend habe ich gedacht, hey, das ist doch eine reiche Gegend, da gibt's doch keine Leute, wo es so Probleme geben kann. Ne? Die Vorgärten sehen doch alle gut aus. Da hat mir der Bürgermeister gesagt, ja, die sehen gut aus, weil die können eben den Gärtner dafür bezahlen. Schau dir mal die Familien, die da hinter der Tür sind, an. Da gibt's welche, wo die Väter ihre Wut an ihren Kindern auslassen, wo die Kinder so verwildert sind, dass die Spiele, über die ich gar nicht nachdenken möchte, in der Grillhütte gemacht haben, woraufhin man dann die Wände von der Grillhütte weggenommen haben, damit die da nicht so einen geschützten Raum haben und da diesen ganzen Mist machen konnten, weil die Eltern nur auf ihre Karriere geachtet haben. Gab Kühlschränke, die mit einem Vorhängeschloss gesichert waren, weil da nicht jeder einfach so rangehen sollte in den Familien. Also ein kleines Dorf in der Wohlstandsperipherie von Volkswagen eben. Wir wissen nicht, welches Leid unsere Nachbarn neben uns haben, auch wenn es vielleicht alles ganz gut aussieht und der Vorgarten schön gemacht ist. Jesus Christus hat ein offenes Ohr. Er hört zu, egal welches Leid dort vorhanden ist. Und nun gibt's ja noch eine neue wundersame Wandlung in dieser Handlung von Jesus. Ich bin ja eine Person, die ist eher so auf Problemlösungen aus. Wenn es ein Problem gibt, dann muss man auch irgendeine Lösung suchen und die dann auch umsetzen. Dann nimmt man halt den Akkuschrauber in die Hand und schraubt die Schraube dort fest, wo es nicht so ganz klappt. Jesus sagt das anders in Vers 14. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingehen, da wurden sie rein. Da ist nicht Jesus, der losgeht, der die Hand auflegt. Es gibt andere Berichte, wo er das tut, ein Befehlswort oder einen Brei macht. Hier sagt er, geht zum Arzt. Es ist Priesterauftrag, die Heilung festzustellen. Nicht ich, Jesus, der Magier, mache das sozusagen, sondern ich schicke euch in die ganz normalen, gesellschaftlich dafür vorgesehenen Bahnen hinein. Ich finde das interessant. Er sagt dort, geh du los, geh du das Problem an, geh du dahin, wo die zuständige Stelle ist. Und im Verlauf wirst du feststellen, dass ich dich geheilt habe. Für mich übertragen bedeutet das, nicht ich, der Pastor oder die Gemeindeleitung sind die Problemlöser. Auch nicht wir, die Gemeinde, sind die Problemlöser, sondern wir sind welche, die mit auf dem Weg sind. Hörende, Begleitende. Und wisst ihr was? Das entspannt total. Das befreit uns vor dem Druck zu sagen, wir müssen es doch alles schaffen. Wir müssen es doch hinkriegen. Was uns gegeben ist, das sollen wir durchführen. Alles andere dürfen wir abgeben. Abgehen einerseits an die zuständigen Stellen, Ärzte zum Beispiel, andererseits auch an Gott abgeben. Wir sollen nur das tun, wofür wir zuständig sind. Wir sollen nicht das gesamte Problem übernehmen. Wir sind nur Teil der Begleitung. Wir sind es nicht, die Drogenabhängige kurieren können, aber wir können sie begleiten, wir können ihnen ein Zuhause anbieten. Wir können auch nicht die Ehen kitten, die kaputt gehen, aber wir können die Kinder abnehmen, wir können ansprechen, wir können Adressen weitergeben, wir können begleiten, auch über die Phase des Bruchs hinaus. Wir sind Wegbegleiter. Die Schritte müssen die Leute selber tun, sonst übernehmen wir uns ganz schnell. Und mal unter uns, Lösungen, die von außen kommen, sind immer nur flach. Wenn die Aussätzigen nicht zum Priester gehen, dann sind sie trotzdem Ausgestoßene. Der erklärt sie rein. Was ist nun unsere Kompetenz? Lasst uns helfen, aber ganz bewusst dabei auch Grenzen setzen. Und die beste Hilfe, die wir bringen könnten, ist einfach zuzuhören und es dann vor Gott zu bringen. Dort ist die Kraft. Er ist es, der Veränderungen bewirkt. Der letzte Teil von dem Bibelvers ist dann etwas länger oder von dem Predigttext. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, jetzt bräuchte ich die nächste Folie. Auf meinen Teil hier reagiert es gerade nicht. Ah, okay. Einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht 10 rein geworden, wo sind aber die 9? Hatte sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Da bleiben wir noch zurück. Sind nicht 10 rein geworden, wo aber sind die 9? Wer glaubt, wenn die Gemeinde helfend, hörend, hingehend ist, dann wird alles gut, der irrt. Ich meine, Goslar hat ja nicht auf diese Predigt hier gewartet, sondern es gab auch schon vorher Christen, die gehört haben, die hingegangen sind, die geholfen haben, die gebetet haben. Aber wer denkt, darum findet Goslar jetzt zu Jesus? Die Ehen fangen an, überall zu funktionieren, die Familien gedeihen und die Jugend hat kein Problem mehr. Der stellt fest, dass das ein Irrtum ist. Was ist nun der Erfolg von Jesus? Einer von 10. Das ist nicht hoch. Wenn man bei 10% genau hinguckt, könnte man sogar sagen, das ist ein Zufallstreffer. Wie wäre es denn, wenn es einer weniger wäre? Dann wäre es nämlich 0 gewesen. Natürlich ist mein Wunsch für Goslar, für Deutschland und auch für die Welt, und darum werden wir heute vorschlagen, dass wir einen Teil unseres Erntedankopfers der EBM geben, dass Menschen Jesus kennenlernen, die Stadt, das Land und die Welt sich auch verbessert. Sein Reich eben offensichtlich und groß anbricht. Aber was ist unsere Messlatte dafür? Jesus misst hier nicht in Zahlen. Ich finde es besonders heftig in Johannes 6, eigentlich verstehe ich das bis heute nicht, was da passiert ist. Da predigt der 5000 Männern, die Frauen und Kinder kommen noch oben drauf. Also es werden sicherlich 10 bis 15.000 Leute da gewesen sein, denen er gepredigt hat. Die lauschen ihm alle gebannt, ganz gebannt seiner Predigt. Dann gibt's noch ein Wunder da mit den 5 Broten und 2 Fischen, die sich so vermehren, dass alle satt werden und sogar noch was übrig bleibt. Und am nächsten Tag suchen die sogar Jesus, laufen ihm hinterher, gucken, wo der ist und stellen fest, mit dem Boot ist er nicht gefahren, da muss er ja irgendwo ums Ufer gegangen sein, wundern sich, wo er ist, aber finden ihn dann. Er predigt weiter und Johannes beschreibt dann die Predigten, die sich aus kurzen Fragen der Leute ergeben. Und dann gehen erst die Leute aus dem Volk und dann auch viele von seinen Jüngern. Und dann heißt es, Johannes 6, 60, 61 und dann folgende, Viele seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Und dann predigt Jesus noch weiter. Und als die Gruppe sich sehr dezimiert, dann heißt es nachher, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr zu ihm. Johannes 6, Vers 66 ist das jetzt. Da fragt Jesus die 12, wollt auch ihr weggehen? Daraufhin kommt der Petrus mit seinem großen Glaubensbekenntnis, das habe ich jetzt nicht an die Wand geschlagen, und sagt, da antwortete Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Klar, das ist ein tolles Glaubensbekenntnis, aber schaut euch das an. Jesus hat 5000 plus Leuten gepredigt, zum Schluss bleiben 12 übrig. Das ist irgendwie ein bisschen enttäuschend an der Sache, aber es zeigt, es geht nicht darum. In Betrieben ist das richtig, viel Gewinn zu erwirtschaften, aber das ist nicht Reich Gottes Arbeit. In Lukas 17 steht, 10 hat er geholfen, einer bedankt sich, die Reaktion ist erschreckend klein. Aber ich will jetzt mal die Sichtweise zweimal noch umdrehen. Gott sieht dort nämlich, 10 Leuten ist geholfen worden. 10 Menschen sind vorangekommen. 10 Menschen haben die Liebe Gottes erlebt. Und einer daraufhin gab ihm sogar die Ehre. Wenn das geschieht, dass jemand Gott die Ehre gibt, dann ist das prima und richtig gut. Denn Gott die Ehre zu geben, das ist Ziel unseres Lebens und auch unserer Arbeit. Und im Text heißt es dann auch am Ende, und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet, dieser Zehnte. Das ist das richtig Schöne, wenn es passiert. Aber wir sind gefragt, unser Glaube. Und jetzt drehe ich die Sichtweise nochmal auf einen anderen Punkt um. Ich will nicht wissen, wo du heute schon die Hilfe Gottes erlebt hast. Und es nachher dann doch nicht gemerkt hast. Einzelne Hilfen, die er uns gegeben hat, auch heute, im Laufe des Tages schon, sind mir einfach unbekannt. Bestimmt hat er auch bei mir 90% geholfen, ohne dass ich ihm dafür gedankt habe, ohne dass es mir überhaupt bewusst geworden ist, hey, da hat dir Gott gerade eben geholfen, ohne dass ich es gemerkt habe. Wie gut, dass das nicht das Kriterium ist. Natürlich ist das Kriterium, wir sollen ihm danken. Aber das ist nicht das, was zu erwarten ist. Das überfordert uns. Glaube geschieht einfach so. Unser Auftrag ist nicht, die Menschen zu Jesus zu bringen. Das überfordert. Aber die Liebe Gottes weiterzugeben, das füllt aus. Und zusätzlich ist unser Auftrag, dass wir Gott die Ehre bringen und den Dank in unserem Leben ihm geben. Denn das ist es, was dann dafür führt, dein Glaube hat dich gerettet. Ich habe mit dem Anbrechen des Reiches Gottes begonnen, heute die Predigt, dass das hier anbricht. Und wenn wir genau hinschauen, damit dieses Reich Gottes hier anbrechen kann, auch hier in Goslar, haben wir 2 Aufgaben. Die erste Aufgabe ist hinzugehen, zuhören, begleiten. Und das kann sogar zu einer schweren Arbeit werden. Darum tun wir das, ohne uns zu übernehmen. Einfach für Gott die Augen öffnen, was er tut, in allem Handeln als Christen, in der Gemeinde und im Umfeld, dass er wirksam werden kann. Nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig. Und unser zweiter Auftrag lautet ganz einfach, Gott die Ehre zu geben über alles, was er Gutes tut. Sobald es uns einfällt, sobald wir es merken, es gibt sicherlich 90%, was wir gar nicht merken, aber die 10%, wo wir es merken, lasst es uns einfach tun. Amen.